aus Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er: Er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastball gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihnen zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Amen.
Ja, wir haben diese Neuerung vor einiger Zeit eingeführt, weil wir damit deutlich machen wollen, das Wort Gottes ist nochmal zu unterscheiden von aller menschlichen Auslegung. Und deswegen liest der Liturg des jeweiligen Sonntags immer den Predigttext, bevor dann die Predigt darüber erfolgt, um den absoluten Vorrang des Wortes Gottes damit noch einmal zu unterstreichen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der nächste Abschnitt unserer Predigtreihe, an den wir uns heute heranwagen, und Sie haben schon gehört, der hat es in sich. Der liest sich wie das Drehbuch für ein modernes Drama. Manche würden auch sagen, wie die Episode einer Soap Opera. Ein mittelmäßiger Herrscher wird durch eine Affäre gelähmt und ist offensichtlich nicht mehr Herr seiner Entscheidungen. Aber er ist noch nicht gewissenlos, wie wir sehen. Das ist ja eine dauernde Frage, die das Volk bewegt, also uns, im Hinblick auf diejenigen, die über uns herrschen, im Hinblick auf diejenigen, die politische Macht über uns haben, im Hinblick auf diejenigen, die wir gewählt haben und die deshalb ja in unserem Auftrag der Stadt Bestes suchen sollen, im Hinblick auf diejenigen, die geschworen haben, unser Land zu beschützen. Wie funktioniert deren Gewissen? Und von welchen Maßstäben ist es geprägt? Auch Herodes hatte ein Gewissen. Politisch galt er eher als kleines Licht unter den Herrschern. Man nannte seine Funktion Tetrarch. Also das Land Israel war eingeteilt in vier Abschnitte und über jeden dieser vier Abschnitte herrschte ein Tetrarch. Also er hatte sozusagen ein Viertelreich, wenn man so will. Er war ein Provinzfürst. Dafür waren die Methoden, mit denen er arbeitete, nicht gerade zimperlich. Er hatte höchst selbst einen Mord in Auftrag gegeben, scheinbar kaltblütig, und trotzdem konnte er sich nicht dagegen wehren, dass sein Gewissen pochte. Markus schildert uns diese Situation und er schildert sie uns, Sie haben das gemerkt, mit einer verstörenden Direktheit. Und ich war versucht schon, als Überschrift zu formulieren, wenn Herrscher Gewissen zeigen. Aber dann wurde mir klar, das wäre zu kurz gesprungen. Dann könnten sich ja alle Nichtherrscher, und das sind vermutlich die allermeisten hier in unserem Saal, einfach im Sessel zurücklegen und den Text tatsächlich nur wie ein Unterhaltungsdrama lesen. Die Bibel sagt uns aber klipp und klar, dass jeder Mensch, dass jeder von uns in seinem Gewissen angegriffen und umkämpft ist. Paulus, der Apostel, hat es geschrieben in Römer 2, Vers 14. So sind sie, also die Heiden, im Unterschied zu den Juden, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst eingesetzt. Warum? Durch das Gewissen. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr, und jetzt kommt das Wort, Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Jeder Mensch hat das Gewissen. Und darum, liebe Gemeinde, sollten wir diesen historischen Bericht wie ein Fallbeispiel lesen. Wie ein Fallbeispiel, das uns helfen will, unser eigenes Gewissen zu überprüfen. Und das Thema lautet dann nicht, wenn Herrscher Gewissen zeigen, sondern es heißt besser unser umkämpftes Gewissen. Das ist der Titel heute. Unser umkämpftes Gewissen. Ab Vers 14, Markus ab Vers 14. Und der König Herodes hörte das, also dieser Tetrarch, dieser Fürst, denn sein Name wurde bekannt, nämlich Jesu Name. Und er, der Fürst, sprach, Johannes, der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, er, also Jesus, ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Vers 14 schlägt also die Brücke zum vorherigen Bericht, den wir kürzlich ausführlich studiert haben. Sie erinnern sich, Jesus sendet seine Jünger aus, 2 und 2. Sie sollen predigen, in ganz Israel einladen die Menschen, kommt zu Jesus in sein Reich, bekehrt euch, tut Buße. Und die Autorität ihrer Einladung wurde unterstrichen durch die Wunder, die sie taten, die Heilungen, die Austreibung von Dämonen. Aber es ging immer um Jesus. Es ging nicht um die Wundertätigkeit und um die Fähigkeiten der Jünger, sondern es ging immer um Jesus. Er stand im Mittelpunkt. Um ihn geht es, zu ihm müssen die Leute kommen, zu ihm müssen sie sich bekehren. Und er ist der Einzige, der uns ins Reich Gottes hineinholen kann. Und deswegen steht hier in Vers 15 auch, sein Name wurde bekannt. Das heißt, die Apostel haben alles richtig gemacht in der Hinsicht. Sein Name wurde bekannt. Und Vers 15 schildert dann die breite öffentliche Debatte, die damals offensichtlich bestand über die Macht und über die Autorität von Jesus. Wer denn nun sei, ein Prophet oder mehr oder gar der Messias? Und Herodes erfährt davon, also die Debatte sickert gewissermaßen ins Volk hinein und ihn packt der eiskalte Schrecken. Warum? Weil sein Gewissen getroffen ist. Und weil Herodes fürchtet, er könnte einen schlimmen Fehler gemacht haben. Herodes Reaktion, das sehen wir, ist nicht nur die nackte Angst um den eigenen Hals. Das müsste ja noch kein Anzeichen für ein schlechtes Gewissen sein. Also wenn ein Mörder plötzlich einen Schrecken bekommt und seine Haut retten will, ist das ja noch nicht unbedingt Hinweis auf ein schlechtes Gewissen. Das kann ja nur der nackte Überlebenstrieb sein. Aber bei Herodes ist es anders. Und wir sehen das in Vers 20, wo Markus schreibt, Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, also während er im Gefängnis saß. Das heißt, er beschützte ihn, ist damit gemeint. Und er gehorchte ihm in manchem. Und er hörte ihn gern. Und noch einige Zeit später, als schon die Ermordung des Johannes passiert war, steht in Vers 26, da wurde der König sehr betrübt. Also das ist das Erste, das berührte Gewissen, das berührte Gewissen. Und das sehen wir hier bei Herodes sehr deutlich. Wie war es dazu gekommen, dass sein Gewissen berührt wurde? Um das zu verstehen, müssen wir den Herodes etwas besser kennenlernen. Der Name Herodes ist ja Programm. Der Name Herodes steht in der Bibel immer für Feindschaft gegen Jesus. Und es ist gar nicht so einfach, die verschiedenen Herodes-Figuren zu sortieren, denn es gab viele davon. Am Anfang stand Herodes der Vater, Herodes der Alte, Herodes der Große. Der regierte zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Darüber haben wir auch in der Predigt vom letzten Sonntag über Matthäus 2 einiges erfahren. Das ist Herodes der Große. Der war verantwortlich etwa für den Kindermord von Bethlehem. Diese Familie war keine jüdische Familie, sie waren Nachfahren der Edomiter. Und dieser Herodes hatte 10 Frauen gehabt und entsprechend viele Söhne. Und deswegen ist der Befund im Neuen Testament auch so verwirrend, weil es so viele verschiedene Herodese gibt. Diesem Herodes, dem Alten gewissermaßen, hatte die römische Supermacht seinerzeit die Herrschaft über Israel anvertraut. Und um diese Familiendynastie in Israel langfristig zu sichern, hatte Herodes der Große einen Vertrag mit Rom gemacht. Und danach sollten nach seinem Ableben das Reich in 4 Tetrarchien, also aufgeteilt werden, in 4 Regierungsbezirke. Und über jeden dieser Regierungsbezirke sollte je ein Sohn von Herodes das Sagen haben. Und Herodes Antipas, das ist also der Herodes hier aus unserem Text, ist einer dieser Söhne. Er bekam das Fürstentum östlich des Jordans, müssen Sie sich so vorstellen, auf der Ostseite des Jordans, dann über Perea, noch einen Teil von Galiläa über Perea bis runter zum Toten Meer. Und in Apostelgeschichte 12 etwa begegnen sie dann einem anderen Herodes, Herodes Antipas. Das war der, der von den Würmern zerfressen wurde. Das war ein Enkel von Herodes dem Großen und ein Neffe von unserem Herodes Antipas. Unser Herodes Antipas hatte eine lange Regierungszeit zu verzeichnen, 42 Jahre. 42 Jahre. Und in dieser gesamten Dynastie ging es drunter und drüber. Die Herodianer waren machtbewusst und sie scheinen sich da untereinander auch kaum unterschieden zu haben. Der eine war vielleicht ein bisschen brutaler als der andere. Sie waren zügellos, sie waren luxusverliebt und sie waren kaum gebremst von ethischen Prinzipien. Und unser Herodes Antipas hier bildete da keine Ausnahme. Denn er, Vers 17, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Das war der Punkt. Und diese Herodias war auch eine schillernde Figur. Herodes der Große war ihr Opa. Also Sie sehen, da ging alles innerhalb dieses Clans hin und her. Und diese Herodias heiratete zunächst einen ihrer Onkel, nämlich den Herodes Philippus. Und aus dieser Ehe mit ihrem Onkel Herodes Philippus entstand diese Tochter, von der hier die Rede ist. Ihr Name steht nicht hier, wir wissen das durch Josephus, Salome. Ein anderer Onkel von Herodias war unser Herodes Antipas. Also meistens können ja die Frauen sich in diese familiären Zusammenhänge besser hineindenken. Ich belasse das sonst immer meiner Frau, aber ich habe es mir extra gut aufgeschrieben, damit ich es nicht durcheinander bringe. Also, ein anderer Onkel von Herodias war unser Herodes Antipas. Und als der nun seinen Bruder Philippus eines Tages besuchte, verliebte er sich in diese Herodias und spannte sie seinem Bruder aus. Sie nahm ihre Tochter mit, ließ sich schließlich von Philippus scheiden und ging eine neue Ehe mit dem Bruder von Philippus, nämlich mit Herodes Antipas, ein. Klammer auf, um die Verwirrung vollständig zu machen. Jahre später heiratete die Tochter Salome dann einen weiteren Onkel ihrer Mutter Herodias, der ebenfalls Philippus hieß und auch ein Stiefbruder von Herodes Antipas war, wiederum dem Stiefvater der Salome. Ich hoffe, es ist alles klar. Sie können sich hinterher auch nochmal von meinem Konzept abschreiben. Und damit ist, denke ich, nun klar, wie Johannes seinen Vorwurf meinte hier in Vers 17. Er, Herodes, also Herodes Antipas, hatte ausgesandt, Johannes zu ergreifen und ihn im Gefängnis binden zu lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er, nämlich Herodes Antipas, sie zur Frau genommen hat. Das war Ehebruch, ganz klar Ehebruch nach dem Gebot der Gesetzestafel, des Dekalogs, 2. Mose 20. Und außerdem gab es von Gott hier ein ganz klares Gebot, nicht die Frau eines Bruders zu heiraten, solange dieser Bruder lebte. Klar, wenn der starb, dann gab es diesen Ausnahmefall der Levirats-Ehe, dieser sogenannten Schwager-Ehe, aber solange der Bruder lebte, war das absolut von Gott her verboten. 3. Mose 18, Vers 16, das dürfte Johannes auch vorgelesen haben und ausgelegt haben. Da heißt es, du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Bruders. 3. Mose 18, Vers 16. Das dürfte der Predigttext von Johannes gegenüber Herodes Antipas gewesen sein. Nach Gottes Gebot war das, was der Mann machte, Inzest. Und nun ist interessant, welche Kaskaden von Schuld sich in dieser Herodes-Dynastie auftürmten. Der Verfall ihrer Gottesfurcht zeigte sich sehr krass und sehr schnell und vor allem ganz klar greifbar in den Bereichen von Ehe und Familie. Das ist uns höchst vertraut. Also wenn wir über die Entwicklung in unserer Gesellschaft trauern als Christen, über den Genderismus, über die Ehe für alle, über das ständige Propagieren homosexueller Lebensverhältnisse, über die sexuelle Indoktrination, Stichwort Vielfalt, schon in der Grundschule oder teilweise im Kindergarten. Wenn wir an das denken, was im Rat für deutsche Rechtschreibung alles erwogen und diskutiert wird und mit wie viel Sternchen oder Xen man maskuline oder feminine Begriffe in Zukunft noch wird schreiben dürfen, also dass um der Ideologie willen die Sprache verhunzt wird. Wenn wir das alles betrachten und hoffentlich auch für diese Zusammenhänge beten, dann mag es uns ein Trost sein, dass dieses Feld schon immer umkämpft war und dass sich hier die Gottlosigkeit besonders deutlich und greifbar zeigte. Und Johannes nimmt kein Blatt vor den Mund, er sagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Landesfürst, es ist nicht recht, dass du sie hast, es ist Sünde in den Augen Gottes. Und so haben es einige Christen 2013 auch dem vorherigen Bundespräsidenten Joachim Gauck gegenüber zum Ausdruck gebracht. Die Illustrierte Gala schrieb damals zur Wahl des Bundespräsidenten 2013, ich zitiere, mittendrin Gaucks Lebensgefährtin Daniela Schad, 53. Und ein paar Reihen dahinter Helga Hirsch, 65. Sie war von 1991 an für 7 Jahre die Frau an seiner Seite. Und seinerzeit der Grund, warum er seine Jugendliebe und Ehefrau Gerhild, genannt Hansi, verließ. Also, das gesamte Ensemble gewissermaßen. Und da der Bundespräsident ja Pfarrer war und dies oft betonte, ordinierter Pfarrer der evangelischen Kirche, stellt sich diese Frage umso drängender. Wer bestimmt eigentlich unsere Ethik? Wer bestimmt unser Wertegerüst in der Gesellschaft? Gottes Wort oder die Macht eines Königs oder Präsidenten? Oder die Macht der Presse, die eine Diskussion um Gaucks Lebenswandel sofort als moralistisch niedergeschlagen hat? Wer bestimmt das? Gottes Gebot oder die Autorität eines Staatsoberhauptes oder wer? Damit das klar ist, wir können natürlich und wir wollen das nicht und wir dürfen es auch nicht. In einer Demokratie dürfen wir niemanden zwingen, sich an Gottes Maßstäbe zu halten. Die biblische Ethik ist keine Scharia, das muss auch klar sein. Aber das Grundgesetz, auf das auch ein Präsident vereidigt wird oder auch eine Kanzlerin vereidigt wird, wurde immerhin unter Berufung auf Gott formuliert, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und damit war ganz klar gemeint von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, der Gott der Bibel. Es ist nicht recht, dass du sie hast. Und Johannes nimmt in seiner Predigt kein Blatt vor den Mund, obwohl Herodes Antipas sein Ministerpräsident, also sein Landesfürst war. Und die Verkündigung von Gottes Wort zeigt Wirkung. Sie berührt sein Gewissen. Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er wollte, nachdem er ihn schon eingekerkert hatte, wenigstens verhindern, dass ihm im Kerker noch etwas zustieß. Etwa durch die Herodias. Herodes ahnte, dass Johannes recht hatte. Das ergibt sich hier aus diesen Zeilen. Herodes bewunderte bestimmt den Mut des Propheten, seine Aufrichtigkeit. Und obwohl das, was Johannes sagte, für den Landesfürsten unbequem war, steht hier, er hörte ihn gern. Wie ist das zu verstehen? Wahrscheinlich, weil er irgendwie angezogen wurde von der Wahrheit, von der Reinheit dessen, was Johannes sagte, von diesem ganz anderen Leben, das da plötzlich in greifbare Nähe zu kommen schien durch das Wort Gottes. Und das er in seiner verwahrlosten Sippe wahrscheinlich nie auch nur ansatzweise kennengelernt hatte. Das berührte Gewissen, so ist es bis heute. Wenn Gottes Wort trifft, wenn ein Mensch anfängt zu ahnen, es gibt ein anderes Leben als das, was wir hier in unserer Mittelmäßigkeit und Gier, in unserer Verfallswelt, in unserem Haschen nach Wind, in diesem ständigen Glücksdruck der Multioptionalität, du musst alle Möglichkeiten ausschöpfen und wenn du es nicht packst, dann hast du es eben nicht gepackt, dann bist du selber schuld, bei so vollen Regalen nicht mal glücklich zu werden. Und wenn sie dann merken, es gibt eine andere Welt, es gibt ein anderes Leben, es gibt Gott und er ruft nach mir. Herodes Antipas ist immer noch Gottes Geschöpf. Der Fingerabdruck des heiligen Gottes ist immer noch an seinem Herzen. Und deswegen hat er immer noch ein Gewissen. Dieses Wort Synaedesis im Griechischen, wie es Paulus gebraucht oder der Hebräerbrief, im Lateinischen Conscientia. Und das macht sehr deutlich, worum es beim Gewissen geht. Es geht um ein Mitwissen, um ein Zusammenwissen. Conscientia, Synaedesis. Da ist also offensichtlich einer bei uns, der noch etwas mitweiß. Einer, der mit mir zusammen weiß. Einer, der mein Wissen und Denken irgendwie teilt. Wir haben uns das schon mal im Zusammenhang mit Römer 14, wo Paulus über das Gewissen redet, kurz klar gemacht. Ole Hallesby sagt, das Gewissen ist wie ein zweites Ich, wie ein besseres Ich. Und mit diesem Ich fälle ich ein stilles Urteil über mich selbst. Das Gewissen ist wie ein Gerichtshof in meinem eigenen Herzen. Das ist das Gewissen. Hallesby beschreibt, das ist in der Tat ein merkwürdiger Gerichtshof. In diesem Gericht, in diesem zweiten Ich, das man Gewissen nennt, spricht der Angeklagte sich selbst das Urteil. Der Angeklagte ist mein normales Ich und dieses Gewissen spricht mir das Urteil. Das ist mein zweites Ich. Das Gewissen, ihr Lieben, ist unser innerer Mitwisser. Es geschieht im Gewissen also etwas, was man bewusste Selbstbewertung nennt. Im Gewissen bewerten wir uns ständig selbst. Der innere Gerichtshof. Nochmal Hallesby. Ole, der norwegische systematischer Theologe. Er sagt, der Urteilsspruch unseres Gewissens ergeht in der Regel über eine einzelne Tat, die wir begingen oder noch vorhaben, über einen Gedanken, über eine Gefühlsregung, über ein Wort. Der Urteilsspruch des Gewissens kann aber auch über unser Gesamtverhalten gefällt werden. Und wissen Sie, hier im Gewissen vollziehen wir als Menschen etwas, was kein anderes Lebewesen vermag. Eine moralische Selbstreflexion. Das ist der Mensch, das kann nur der Mensch. Eine moralische Selbstreflexion, dass wir uns selber bewerten und prüfen, so geheimnisvoll. Wir stehen uns als Mitwissende gewissermaßen selbst gegenüber und müssen uns beurteilen. Sogar kritisch werden wir manchmal uns selbst gegenüber. Gewissensbisse, der Ausdruck kommt da jetzt. Gewissen beißt uns. Denken wir zum Beispiel an persönliche Berichte von Schwangeren, die in ihrem Gewissen ahnen, dass sie sich mit einer Abtreibung schuldig machen würden. Die ahnen, dass es einfach nicht richtig ist. Und die vielfach seelisch schwere, schädliche Folgen mit sich tragen, weil das Gewissen da ist und rebelliert. Wir haben einen Mitwisser, der sich zu Wort meldet. Und da ist sogar noch ein weiterer Mitwisser. Im Gewissen begegnen wir nicht nur unserem besseren Ich, sondern im Gewissen begegnen wir zugleich noch einer fremden Instanz, wenn man so will. Woher bekommt unser zweites Ich eigentlich seine Maßstäbe? Seine Kriterien. Hören wir da nicht noch eine weitere Stimme im Hintergrund? Ja, sagt Paulus, so ist es. In deinem Gewissen stehst du nämlich nicht nur dir selbst gegenüber, sondern auch einer fremden Instanz. Wir haben es ja gehört hier in Römer 2, wie der Apostel das geschrieben hat. Die Gedanken verklagen sich untereinander, aber letztlich ist es Gott, der hier redet. Sie beweisen, dass das Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist. Von wem kommt das Gesetz? Von Gott natürlich. Und er redet und er zwickt unser Gewissen und es beißt uns und es lässt uns keine Ruhe. Jeder Mensch, auch jeder Heide, auch jeder Mörder hat ein eingebautes Gewissen. Gott hat das Gesetz in unser Herz geschrieben. Also zwei Mitwisser, mein zweites Ich und Gott selbst, von dessen Gesetz mein zweites Ich beeinflusst wird. Das ist einfach da. Das kann ich nicht abwerfen wie einen überflüssigen Mantel. Das gehört zu meinem Menschsein. Es verklagt mich manchmal. Und Missionare haben gesagt, das Phänomen des Gewissens ist auf der ganzen Welt in allen Kulturen anzutreffen. Da kann man also nicht sagen, naja, das ist so eine spezifisch abendländische Prägung. Stimmt nicht. Nochmal Hallesby. Er sagt, das Gewissen lässt sich von nichts anderem her ableiten oder erklären. Mit anderen Worten, es ist einfach da. Und es macht den Menschen zum Menschen. Zitat Ende. Es gehört zu uns dazu. Genauso wie unser Denkvermögen, genauso wie unser Sinn für Ästhetik. Wir können staunen, wir können bewundern, wir können reflektieren, wir können uns grämen, wir können dem auch Ausdruck geben, wir können loben, wir können uns freuen. Und selbst die Heiden, sagt Paulus, können diesen Fingerabdruck nicht wegwischen. Sie können dann aber, und das tun wir auch, mit unserem zweiten Ich diskutieren. Das können wir. Wir können uns gegen dieses zweite Ich sträuben. Das tun wir. Aber wir können es nicht auslöschen. Paulus sagt, die Gedanken diskutieren miteinander. Sie bestätigen sich, sie verwerfen sich. Sie versuchen irgendwie Ruhe in dieses Geschäft des Gewissens reinzubringen und kriegen es doch kaum hin, weil es nicht ausrottbar ist. Und dann hat man natürlich versucht, alle möglichen nicht biblischen Erklärungen zu finden. Die Tiefenpsychologie etwa sagt, das Gewissen, ne? So mein Über-Ich, Siegfried, da sind so bestimmte Normen, die wurden uns entweder von unseren Vorfahren oder von der Religion oder von der Kultur anerzogen und sie haben sich dann tief in die Struktur unserer Psyche eingegraben. Oder der Neomarxismus sagt, unser Gewissen ist nur ein Echo auf unsere Umwelt. Alles nur anerzogen. Alles nur Prägung, die man abschütteln muss. Aber wissen Sie, woran die alle scheitern? Von Freud bis zum Neomarxismus. Sie scheitern alle an dem Befund, dass die Gewissen der unendlich vielen, unendlich verschieden geprägten Menschen einfach zu ähnlich ticken. Das kann keiner erklären. Das liegt daran, dass es von Gott selbst kommt. Und das hat seinen Grund in der Tatsache, oh, das ist so gut, dass das Gewissen zur Grundausstattung gehört. Und wissen Sie, dass das Gewissen ein Teil unserer Gott-Ebenbildlichkeit ist. 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das ist das, was die Theologie die Imago Dei des Menschen nennt. Wir sind ein Widerschein Gottes, trotz unserer Sünde und trotz all dessen, was da gebrochen und dazwischen gekommen ist. Das gehört zu unserer Gott-Ebenbildlichkeit. Das ist ein so krasser Graben zum Tier. Das Tier hat Instinkte. Und diese Instinkte bewirken ein Verhalten, das dem Tier und seiner Erhaltung in der Regel nützlich ist. Aber der Instinkt ist ein Naturtrieb. Der Instinkt zwingt das Kind zu einem das Tier, nicht das Kind. Der Instinkt zwingt das Tier zu einem notwendigen Verhalten. Aber verstehen Sie, das Gewissen wirkt nicht triebhaft. Sondern, das sehen wir hier, das Gewissen wendet sich woran? An unsere Einsicht. Das Gewissen wendet sich an unseren Willen. Das Gewissen bewirkt nicht automatisch, dass ein Reflex erfolgt. Und wir dann richtig handeln. Und das ist das Faszinierende, aber auch das Bedrohliche. Mit dieser Schöpfungsgabe des Gewissens stellt Gott uns jeweils in eine moralische Entscheidung. Wir können das Gewissen beachten oder wir können es ignorieren. In eine moralische Entscheidung. Das kann nur der Mensch. Und es ist ein zentrales Kennzeichen der freudschen Philosophie, dass sie sich über diese moralische Verantwortung des Menschen lustig macht, dass sie den Menschen wieder auf Tierstufe zurückdrängen will, dass sie uns sagen will, du bildest dir das nur ein, in Wirklichkeit hast du gar keine Chance, moralisch zu entscheiden. Du bist nur ein Triebtäter, du bist nur ein getriebenes, etwas höher entwickeltes Tier, aber letztlich triebgesteuert. Du bist nicht so rational, du kannst nicht moralisch entscheiden, wie du dir einbildest. Das ist entmenschlichend, das ist gegen die Menschenwürde, was Freud dort lehrt. Und gegen diese Entmenschlichung hat Paulus schon längst den Schutzwall von Römer 2 aufgebaut. Das ist gegen die Entmenschlichung, gegen die Zerstörung der Menschenwürde durch den Freudianismus. Und darum hat Ole Hallesby recht, wenn er das Gewissen als eines der größten Schöpfungswunder Gottes bezeichnet. Und das heißt, das gilt für jeden Menschen. Die Reformation hätte es nie gegeben, wenn Luther nicht in seinem Gewissen aufgerüttelt worden wäre. Und als er dann das Evangelium entdeckte und begriff, Jesus ist der einzige Retter, da kam sein Gewissen erst zur Ruhe. Weil da erst die laute Anklage des Gesetzes verstummte. Weil er da erst wusste, Jesus hat meine Schuld getragen. Mir ist vergeben, meine Schuld ist beglichen. Und deswegen darf mein Gewissen zur Ruhe kommen. Er vergibt mir meine Schuld, weil Jesus für mich starb, stellvertretend am Kreuz. Und jetzt kann ich ihm vertrauen. Und jetzt gibt es Frieden fürs Gewissen und ich muss nichts mehr verdrängen. Und nachdem einer Christ geworden ist, weiß er die Schöpfungsgabe des Gewissens ja dann ganz anders zu schätzen. Was ist das für ein Vorrecht, liebe Gemeinde, dass wir ein Gewissen haben dürfen? Ungemein praktisch. Das Gewissen ist wie ein eingebautes Kontrollsystem, wie ein Warnsystem, mit dem mir Gott im Alltag hilft, innezuhalten, seinen Willen zu erkennen. Das Gewissen ist für uns mindestens so hilfreich wie die automatische Einparkhilfe für den Autofahrer. Verstehen Sie, solange die vorausgesetzt, das Gerät ist in Ordnung. Bei uns momentan gerade nicht, deswegen hilft es nichts. Aber deswegen muss das Gewissen eben in Ordnung sein. Es muss gut gepolt sein. Solange die Einparkhilfe ruhig ist, ist alles okay und ich kann fröhlich weiter zurücksetzen. Aber wenn es anfängt zu piepen und zu blinken, dann ist Vorsicht angesagt. Dann kann ich nicht einfach weiterfahren, dann muss ich das überprüfen am Wort Gottes. Und die Heiden haben dieses Organ auch ein Herodes. Und Gott hat den Weg gewählt, dass er in Regel durch die Wirkung seines Wortes das Gewissen anrührt. Und deswegen predigt Johannes. Und er sagt dem Herodes das Wort Gottes und sein Gewissen kommt offensichtlich in Wallung. Aber Johannes und Gottes Wort sind nicht der einzige Faktor, der auf das Gewissen des Herodes einwirkt. Sondern da sind weitere Einflüsse. Wir haben das gesehen. Seine Prägung, seine Erfahrung, sein Umfeld. Diese ganze gottlose Dynastie und Herodias, natürlich. Herodias wird auch auf ihre Weise versucht haben, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber wenn wir genau hingucken, dann wird sie vor allem versucht haben, Druck zu machen. Getrieben von einer menschlich verständlichen Form von Bitterkeit, von Hass. Und rasend entschlossen, ihren Egoismus durch nichts eindämmen zu lassen und schon gar nicht durch das Wort Gottes. Und diese beiden, Herodias auf der einen Seite und Herodes Antipas, ihr Mann auf der anderen, sind zwei Beispiele dafür, wie unterschiedlich individuelle Gewissen auf ein und dieselbe Predigt reagieren können. Das erleben wir doch auch ständig. Zwei Leute hören genau dieselbe Predigt und reagieren völlig anders in ihrem Gewissen. Ja, der Herodes wird nachdenklich für eine Weile. Und die Herodias, die tritt und beißt und schlägt umso heftiger um sich. Dieselbe Predigt. Das Gewissen und zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Und nun ist der Landesfürst hin und her gerissen. Er lässt ihn einkerkern einerseits, Vers 17. Er lässt ihn im Gefängnis binden. Wahrscheinlich war das kurz nach der Taufe Jesu. Wenn wir die Indizien kombinieren, Markus 1, Vers 14 stand schon, dass Johannes eingekerkert worden war. Und wir wissen von Josephus übrigens auch, wo er eingekerkert war, nämlich östlich vom Toten Meer in der Festung Machaerus. In dieser Festung östlich vom Toten Meer, da hatte man ihn festgesetzt. Das wissen wir von Josephus. Vers 20, aber auch im Gefängnis hält der Herodes noch seine schützende Hand über seinen Gefangenen. Und wenn man alle Daten zusammennimmt, dann wird Johannes etwa ein Jahr lang im Kerker gesessen haben. Etwa ein Jahr. Unheimlich lange Zeit. Und nun ist klar, irgendwann wird Herodes entweder zur einen oder anderen Seite kippen. Dieser Zwischenzustand wird nicht ewig dauern. Hingerissen und hergerissen zwischen dem Respekt vor dem Propheten, Vers 20, und dem Verlangen nach dieser Herodias und dem Druck, den eine Frau eben auf einen Mann ausüben kann. Irgendwann wird er kippen. Herodes wird entweder seinem Gewissen, das geweckt wurde, Taten folgen lassen, oder er wird die mahnende Stimme Gottes zum Schweigen bringen und sich der keifenden und säuselnden und lockenden Stimme der Herodias kampflos ergeben. Eins von beiden. Wie wird es ausgehen? Vers 21. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und dem Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tische saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königsreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie, also die Salome, die Tochter, rasch zum König hinein und bat, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis, brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Hier sehen wir, das ist unser zweiter Punkt, wie aus einem berührten Gewissen ein betäubtes Gewissen wird. Also zweitens, das betäubte Gewissen. Wodurch werden Gewissen betäubt? Ein Betäubungsmittel, das sehen wir jetzt, Ehebruch. Ein Betäubungsmittel ist diese eigensüchtig ausgelebte Sexualität, die ihn irgendwann in Abhängigkeit von dieser Frau gebracht haben wird. Das ist das eine. Und dann schildert uns Markus diese bizarre und widerliche Szene. Zum Geburtstag wurde die Haute Volée Galiläas eingeladen, die Großen, die Obersten, die sogenannten Leistungsträger oder die Elite oder die, die dafür galten oder die sich dafür hielten oder die sich da reingekämpft hatten, dass man so ein Ticket bekam für so ein Gastmahl. Vielleicht hat Herodias auch die Gästeliste überwacht. Und dann öffnet sich plötzlich die Tür, Vers 22. Es ist wirklich krass, wie direkt, wie lebendig, wie drehbuchartig Markus das schildert. 22. Sie müssen da genau hingucken. Da trat die Tochter der Herodias herein. Die war nicht eingeladen gewesen. Es gab nicht irgendeine Ankündigung. Plötzlich öffnet sich die Tür. Und da steht dieses Mädchen. Und was macht sie? Sie tanzt. Die junge Stieftochter des Geburtstagskindes. Möglicherweise, man kann das nicht genau sagen, so um die 15 Jahre. Und sie tanzte. Und sie gefällt diesen Männern. Diese Herrenrunde hat wahrscheinlich schon einiges getrunken. Und jetzt dieser Tanz dieses jungen Mädchens. Und wenn man den Zusammenhang sieht, dann wird das kein unschuldiges Ringelreihen gewesen sein. Auch kein klassischer Balletttanz, sondern eher eine ziemlich anzügliche Vorstellung. Darin sind sich auch die Kommentatoren ziemlich einig. Und dann der begeisterte Beifall der Honoratioren. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach er zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst. Das hatte die Herodias wirklich effektvoll organisiert. Und dieser Beifall dieser alten Männer zu diesem Tanz zeigt nochmal die ganze Dekadenz dieses Banketts, das die Frau organisiert hatte. Betäubtes Gewissen. Und Herodes, das müsste ihn doch schon alarmieren. Herodes tut nichts, um die jugendliche Unschuld und Reinheit seiner Stieftochter irgendwie zu schützen. Nichts! Er fördert das noch. Ihre eigene Mutter hat sie ja da offensichtlich reingetrieben. Betäubtes Gewissen. Im Rausch des Festes und stimuliert durch die Situation packt ihn dann endgültig die Großmannssucht und sein ganzer Stolz. Man sieht hier richtig, wie er sich aufbläst. Und der kleine Ministerpräsident hält sich in diesem Augenblick für unwiderstehlich und für unbesiegbar. Alkohol kommt dazu. Jetzt ist er der große King, ja? Vers 22, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ja nochmal, was du auch von mir bitten würdest, sonst sei es die Hälfte meines Königsreiches. Wie bizarr ist das? Und jetzt schnappt die Falle zu. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Und überlegen Sie mal, was Herodias durch allen Druck und Intrigen über Jahre und Monate hinweg nicht hingekriegt hat. Johannes sitzt ja schon ein Jahr. Auch sicherlich durch alles Nörgeln und Klagen und Weinen und Flehen und Säuseln und Umgarnen, was sie durch all diese Schachzüge nicht hingekriegt hat. Das gelingt in diesen wenigen Minuten. Die Falle schnappt zu. Und Herodes merkt es schnell, wohin er sich verrannt hat. Vers 26, da wurde der König sehr betrübt. Plötzlich wird er sehr nüchtern gewesen sein. Der Rausch war kurz. Aber es ist zu spät. Und jetzt das Versprechen zurücknehmen, das lässt seinen Stolz nicht zu. Den Fehler einsehen, zu sagen, Mädchen, ich habe nur gesagt, du kriegst, was ich dir geben kann. Ich habe nicht gesagt, du kannst von mir fordern, das Leben jemandem wegzunehmen. Man hätte das doch noch irgendwie lösen können, wenn man nur ein bisschen Mut gehabt hätte. Aber das wäre ein Imageverlust. Augen zu und durch. Ein Toter mehr zählt er nicht. Schnell die Sache hinter sich bringen. Und schauen Sie mal, wie schnell das dann geht. Und der König schickte sogleich. Das Mädchen hatte ja auch gesagt, jetzt gleich. Überlegen Sie mal, wie dieser Teenie da fordernd vor den Herrscher tritt und sagt, jetzt gleich. Und er, Vers 27, er macht sich da wirklich zum absoluten Trottel. Sogleich, Vers 27, schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Und dann geschieht es so. Und auch für diese widerliche Methode gab es Vorbilder. Diese Methode war deswegen so wirkungsvoll, weil sie dokumentierte, dass die Exekution auch wirklich stattgefunden hatte. Und es gab ein Vorbild, das war noch gar nicht so alt, knapp 100 Jahre vorher, als der große Politiker und Redner Cicero umgebracht wurde, getötet wurde, weil er Marcus Antonius öffentlich kritisiert hatte, einen politischen Kontrahenten. Da wurde das Haupt Ciceros 43 vor Christus auf einer Schale zu Mark Antonius Frau Fulvia gebracht. Fulvia, sucht die Frau, cherche la femme. Und was hat diese Fulvia gemacht, als man ihr den Kopf des armen Cicero präsentierte? Die Quellen sagen, sie soll seine Zunge nochmal rausgezogen haben aus diesem schon abgetrennten Kopf, der da lag, und dann mehrfach mit ihrer Haarnadel hineingestochen haben in diese Zunge. So als symbolische Rache für seine fulminanten Reden. Jetzt wirst du endlich schweigen. Man kann sich vorstellen, dass die Herodias das ganz ähnlich gemacht hat. Wir wissen es nicht. Jetzt wirst du endlich schweigen. Was muten die diesem Mädchen zu? Überlegen Sie mal, wie soll die in diesem Umfeld nicht abstumpfen? Wie soll die selber in diesem Umfeld, in ihrem Gewissen nicht roh und kalt werden? Und die Hauptverantwortung trägt Herodes. Er kann sich da nicht rausreden. Sein berührtes Gewissen hatte das Leben des Täufers noch geschützt. Aber sein betäubtes Gewissen lässt ihn zum Mörder werden. Und auf dem Höhepunkt seiner Großsprecherei wird Herodes wozu? Er wird zum lächerlichen Spielball einer schmierigen Intrige, inszeniert von seiner herrschsüchtigen Frau, die dazu ihre junge Tochter benutzt. Was ist hier passiert? Was alles kann ein Gewissen betäuben? Stolz, Oberflächlichkeit, Rausch, sexuelle Gier, Gleichgültigkeit, Festhalten und sich gewöhnen an Unrecht. Was alles kann ein Gewissen betäuben? Geltungssucht, Feigheit. Und dann dieser letzte Vers, 29. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Das ist ein trauriger Vers. Und trotzdem wusste Johannes der Täufer, was Psalm 116, Vers 15 verkündigt. Das kannte Johannes. Der Tod seiner Heiligen liegt schwer vor dem Herrn. Diesen Vers hat Johannes bestimmt nicht vergessen, als das Fallbeil, als das Beil ihn traf, beziehungsweise das Schwert, mit dem er geköpft wurde. Das ging sehr schnell. Für ihn bedeutet es den Weg in die Freiheit. Für ihn bedeutete dieser Mord den schnellen Heimgang zu seinem Herrn. Für ihn bedeutete dieser Mord, in die Arme Jesu hinein zu sterben, das heißt in die Arme Gottes des Vaters. Jesus war ja noch auf der Erde zu dieser Zeit. Und wie mutig sind seine Jünger vom Johannes? Ne? Da denkt man unweigerlich an Josef von Arimathea oder Nikodemus, die den Leichnam Jesu abnehmen, den Leichnam eines verfemten Aufrührers angeblich. Und hier bei dem Verhalten der Jünger finden wir etwas wieder von der Courage ihres Chefs. Und es gibt noch mehr zu sagen über diese Szene. Und das muss ich Ihnen unbedingt sagen. Das steht nämlich im Matthäusbericht im letzten Teil. Matthäus 14, Vers 12 schreibt das Gleiche und ergänzt dann: Und sie legten den Leichnam in sein Grab und sie gingen hin und verkündeten es Jesus. Lesen Sie das in Matthäus 14, Vers 12. Das haben sie auch noch gemacht. Also sie haben den beerdigt und dann sind sie zu Jesus gegangen. Sie wussten, wohin sie gehen konnten. Sie waren nicht verlassen, sie waren nicht auf sich allein gestellt. Und jetzt wird ihnen das umso wichtiger gewesen sein, was ihr Lehrer, ihr Prophet gesagt hatte. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus. Und dieser Jesus, er muss immer größer werden und ich muss abnehmen. Ich muss immer unwichtiger werden. Geht zu ihm, verlasst euch auf ihn. Er ist das Lamm Gottes, er ist der Retter. Und sie haben das nicht vergessen. Und sie beerdigen ihren brutal hingerichteten Meister und gehen zu Jesus. Der Weg zu Jesus ist immer frei. Sie waren nicht verlassen. Das ist die lichtvolle Perspektive, die mitten in dieses Dunkel strahlt. Und die in jedes Dunkel, das uns treffen kann, hineinstrahlt. Du kannst immer zu Jesus gehen. Aber was wird aus Herodes? Das müssen wir zum Schluss wissen. Am Ende kommt es doch noch zu einer Begegnung dieses Herodes Antipas mit Jesus. Während einer Reise durch Perea hatten die Pharisäer Jesus ja schon mal vorgewarnt. Also als Jesus dann von Galiläa nach Jerusalem reiste, haben die Pharisäer ihn schon mal vor diesem Herodes Antipas gewarnt gehabt. Und das kann man nachlesen in Lukas 13 ab Vers 31. Und da hieß es dann an dem Tag, also als Jesus dann runterreist, schon auf dem Weg nach Jerusalem, traten etliche Pharisäer hinzu und sagten ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes, das ist dieser Herodes, will dich töten. Und Jesus sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs, also diesem Fuchs Herodes Antipas, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Also du wirst nicht meinen Zeitplan bestimmen, Herodes, du nicht. Und er hasste Jesus. Und dann treffen sie aufeinander in Jerusalem, kurz vor der Kreuzigung, Lukas 23. Da steht Jesus schon vor Pilatus. Die Juden haben ihn angeschleppt, sie fordern seine Verurteilung, Lukas 23. Und Pilatus zieht sich wieder mal elegant aus der Affäre, wie er glaubt. Und als er das hörte, dass Jesus, Vers 7, Lukas 23, aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Also der Provinzfürst ist mal in Jerusalem. Pilatus kriegt das mit und sagt: Na klar, Jesus kommt doch aus dem Gebiet des Herodes Antipas. Warum mache ich mir die Finger schmutzig? Geh doch zu deinem Landesfürsten. Der soll das klären. Und dann kommt es zur Begegnung zwischen diesem Herodes und Jesus. Und Lukas 23, Vers 8 sagt: Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er von ihm viel gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht werde. Er legte ihm dann noch viele Fragen vor, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus zurück. Was ist hier passiert, ihr Lieben? Hier sehen wir am Schluss, wie aus dem betäubten Gewissen ein begrabenes Gewissen wird. Das ist das Letzte, ein begrabenes Gewissen. Ein berührtes Gewissen, ein betäubtes Gewissen, ein begrabenes Gewissen. Wir könnten auch sagen, ein beerdigtes Gewissen. Haben Sie diese zynische Oberflächlichkeit des Herodes gemerkt? Und dann freut er sich, Jesus zu sehen. Warum freut er sich? Na klar, weil er in diesem Augenblick weiß, Johannes der Täufer ist doch nicht auferstanden. Jetzt weiß er sicher, dieser Jesus, das ist nicht Johannes der Täufer. Das ist nicht der Mann da, der bei mir in Macheros ein Jahr im Knast saß. Das ist ein anderer. Johannes ist doch nicht auferstanden. Einmal tief durchgeatmet. Er freut sich. Und dann in seiner ganzen Oberflächlichkeit sagt: Ah, mach doch mal ein Wunder. Er hat so viel von dir erzählt. Und dann schmäht er ihn offen zusammen mit seinen Soldaten und hängt ihm noch diesen Mantel um und sagt, tja, den Rest soll mal Kollege Pilatus machen. Und dann steht hier noch, dass Pilatus und Herodes an diesem Tage Freunde wurden. Was für ein Zynismus. Begrabenes Gewissen. Und schauen Sie hin, was für eine erbärmliche Figur ist aus diesem Herrscher jetzt geworden. Immerhin, er steht vor Jesus, er steht vor dem Retter der Welt. Wenn das noch irgendwas ticken würde in seinem Gewissen, hätte er jetzt die Chance, sein Leben zu retten. Aber sein Gewissen ist längst begraben. Es ist längst begraben. Und er wirft seine Seele weg. Aus Angst vor einer Frau. Aus Angst um sein bisschen Macht. Und aus kindischem Stolz. 37 nach Christus, wenige Jahre danach, kommt in Rom Caligula auf den Thron. Kaiser Caligula und ersetzt Kaiser Tiberius. Und dann wird in Israel die Region Trachonitis vakant. Die muss irgendeinem anderen Fürstentum zugeschlagen werden. Und wem gibt Caligula diese Region Trachonitis? Nicht Herodes Antipas, wie der gehofft hatte, sondern seinem Neffen Herodes Agrippa. Das ist der Apostelgeschichte 12, den dann die Würmer gefressen haben später. Und was glauben Sie wohl, wen in diesem ganzen Ensemble diese Entscheidung des Caligula am meisten erzürnt hat? Natürlich die Herodias. Die wollte einen größeren König mit einem größeren Reich, um eine größere Königin zu sein und noch größere Banketts dieser Art veranstalten zu können. Und man sagt, dass die Herodias ihrem Mann so lange Druck macht, bis er endlich nach Rom geht, um die zusätzliche Königswürde zu fordern. Und dort angekommen, macht er wieder eine erschreckende Entdeckung, nämlich dass sein missliebiger Neffe Herodes Agrippa den lieben Onkel bereits übel verleumdet hat. Leider hatte der Neffe die besseren Connections in Rom, den besseren Draht zu Caligula, und er hat schon längst vorgesorgt für diesen Fall. Er hat nämlich dort in Rom das Gerücht verbreitet, dieser Herodes Antipas ist völlig unzuverlässig, er ist völlig illoyal gegenüber Rom. Wenn ihr dem was gebt, grabt euer eigenes Grab. Und was passiert? Herodes Antipas verliert sein gesamtes Regierungsgebiet. Jetzt ist das auch noch weg. Und er mitsamt seinem Weibe wird nach Lyon verbannt, nach Südostfrankreich. Und am Ende wird ihm auch das noch aus den Händen genommen, das bisschen, worum er mit allen Mitteln gekämpft hatte. Ach, hilfloser Machthaber, was für eine Familiensaga. Aber viel schlimmer als das verlorene Herrschaftsgebiet ist das begrabene Gewissen. Gott hat ihm so viele Chancen gegeben, so viele. Vielleicht hört diese Predigt jemand, der auch mal ein berührtes Gewissen hatte. Und ich frage dich, was ist daraus geworden? Zur Ermutigung. Kürzlich beim Auswärtsvortrag trafen wir einen jungen Mann aus Südamerika. Nennen wir ihn Antonio. Wir hatten ihn schon als kleinen Jungen gekannt und seine Eltern ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann kommt er freudestrahlend auf uns zu und sagt, hallo, kennen Sie mich? Meine Frau erkannte ihn natürlich sofort. Und er erzählte von seiner Familie. Und wir fragen, wie geht's denn? Und dann berichtete er weiter. Schönes und Trauriges. Und von seinen Schwestern, ebenfalls aus Südamerika kommt, die ganz schwierige Wege eingeschlagen hätten. Und ich fragte ihn, und wie ist es mit dir? Wie ist es mit dir, Antonio? Gehörst du zu Jesus? Und er sagte, ja. Und wir sagen, wie ist es bei dir gekommen? Und dann erzählte er nochmal, als kleines Kind war er ja von seiner Mutter in Südamerika in ein Heim abgegeben worden. Er hat sie nie kennengelernt. Und dann hatte ihn dieses Ehepaar aus Deutschland voller Liebe adoptiert, ihn nach Deutschland geholt und dann auch seine Schwestern. Dieses Ehepaar hingegebene Christen. Und Antonio lernt Jesus durch sie kennen. Und er sagt, das Vorbild meiner Eltern, sie waren so und sind bis heute so glaubwürdig. Aber irgendwann sage ich mir, so wirst, kannst du sowieso nie leben. Aber sie bringen ihm Jesus nahe und sein Gewissen wird berührt. Aber Antonio will sein eigenes Leben nicht stören lassen. Er ist so ein Irrwisch, ein Draufgänger. Er will sein Ding machen. Er will sein Leben nicht aus der Hand geben. Und sein Gewissen wird betäubt und immer mehr betäubt und immer weiter betäubt. Und dann 2009 sterben innerhalb kurzer Zeit 3 gute Freunde. 2 durch ganz seltsame Unfälle, Autounfälle, Verkehrsunfälle. Von einer Sekunde auf die andere. Und der andere durch Krebs, durch einen Hirntumor. kurzfristig entdeckt, nur noch wenige Wochen zu leben. Alle drei sterben in kürzester Zeit. Und in dieser Phase verlässt ihn seine Freundin, mit der er 2,5 Jahre zusammen gewesen war. Und jetzt ist es vorbei. Und Antonio fasst einen Entschluss, er will seinem Leben ein Ende machen. Und er sagt, es ist schrecklich, wie ruhig man vor dem Tod sein kann. Ich hätte das niemals geglaubt. 2009. Und er überlegt sich alles sehr genau. Er will sich vor das 5. Auto werfen. An einer entsprechenden Straße bezieht er Position. 4 Autos fahren vorbei. Und er hat uns das wirklich so erzählt. Und das 5. Auto hält an. Das 5. Auto hält an. Er sagt, das Auto hat einfach angehalten. Der Fahrer oder die Fahrerin tritt heraus und es ist seine Mutter, seine Adoptivmutter. Sie sagt, Antonio, was machst du hier? Und er total benommen, sie zieht ihn ins Auto rein und sagt, dir kann keiner mehr helfen. Dir kann nur Jesus helfen. Und dann nimmt sie ihn mit, an diesem oder am nächsten Tag, in einen evangelistischen Vortrag. Und er sagt, gut, sie hatte mir jetzt so geholfen, das war sozusagen mein Teil, ich bin ihm mitgegangen, ich habe gesagt, aber ich komme nur dieses eine Mal mit. Und an diesem Abend, sagt er, da wird sein Gewissen wieder aufgerüttelt. An diesem Abend, da sieht er sich wie von Gott entlarvt in seinem Stolz. Er sagt, Gott hat mich so klein gemacht, Gott hat meinen ganzen Stolz so auseinandergenommen. Und Antonio macht genau das, was Herodes verweigert hat, er tut Buße, er kehrt um. Er rettet sich zu Jesus. Aus dieser ganzen schwierigen Biografie mit 6 Monaten ins Heim gegeben. Immer auch dran gelitten, diese liebe Familie dann bekommen. Diese dramatischen Wendungen. Und er lässt sein Gewissen von Jesus aufrütteln und er kommt zu ihm und er beugt sich vor ihm und er legt sein Leben in die Hände des Retters. Und jetzt 9 Jahre später, wo wir ihn wieder treffen, trägt Antonio Verantwortung in einer christlichen Missionsarbeit, die sich um Menschen kümmert, die sich in eine Sackgasse verlaufen haben, durch Drogen, durch Kriminalität. Und er sagt, ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn ich so jemandem, der mir seine Lebensgeschichte erzählt, sage, ich kann dich verstehen. Er sagt, ich weiß jetzt, was das bedeutet, wenn dir einer sagt, ich kann dich verstehen in einer solchen Situation. Er hat eine liebe Frau gefunden, die ihn voll unterstützt. Die beiden haben inzwischen 3 kleine Kinder. Und der Herr hat aus diesem Leben etwas völlig Neues gemacht. Und so stand der Antonio vor uns als strahlendes Beispiel. Was Jesus aus dem Menschen machen kann, der sich vor ihm beugt. Was Jesus aus dem Mann und der Frau machen kann, die sich in ihrem Gewissen zu Jesus treiben lässt und ihre Zuflucht bei ihm allein sucht. Du hast dein Gewissen. Gott hat es dir geschenkt, weil du sein Mensch bist. Wer immer du bist, der du das hörst. Und Gott will dich in diesem Gewissen berühren und finde dich nicht damit ab, wenn es betäubt wird und lass nicht zu, dass dein Gewissen irgendwann begraben wird. Und wenn du angefangen hast, mit Jesus zu leben, wie Antonio, vielleicht war es bei dir nicht so dramatisch wie bei ihm, aber darauf kommt es nicht an, ob es dramatisch oder ganz, ganz normal ist, in Anführungsstrichen. Wenn du erstmal mit Jesus lebst, dann wird dieses Gewissen, das dein Schöpfer dir geschenkt hat, dir weiterhin gute Dienste leisten. Wie ein Navigationsgerät. Es wird dir gute Dienste leisten. Natürlich auch als Christen wird unser Gewissen umkämpft bleiben. Der Teufel will uns ja nicht in Ruhe lassen, sagt die Bibel. Er wird versuchen, entweder unser Gewissen einzuschläfern oder er wird uns ständig dort Unruhe machen im Gewissen, wo es gar nicht nötig ist. Sodass wir ständig den eigenen geistlichen Puls fühlen und uns gar nicht mehr darüber freuen können, weil dass Jesus uns errettet hat und uns frei gemacht hat, weil wir ständig irgendwie meinen, wir müssen mit unserem Gewissen irgendwas klären. Und deswegen brauchen wir immer dieses Update für unser Gewissensnavi durch das Wort Gottes. Deswegen predigen wir, deswegen machen wir Bibelstunde, deswegen machen wir persönliche stille Zeit. Deswegen suchen wir diese Begegnung mit Gott in seinem Wort und er macht den Update für unser Gewissen. Wenn du dich mit Gottes Wort befasst, dann wird er dein Gewissen immer stärker prägen. Dann wird er dein Gewissen immer sensibler machen für Halbheiten, für Schuld, die sich in deinem Leben und in meinem Leben auch ansammeln kann. Er wird es sensibler machen, damit du es klären kannst. Aber er wird dein Gewissen auch getroster machen und gewisser und froher. Wenn du wissen darfst, mein Weg geht nach dem Wort Gottes. Und er wird mich führen Und ich darf getrost voranschreiten. Und ich darf ihn bitten, Herr, wo irgendwas schief läuft, da zeig's mir. Da lass das Navi sich melden. Da mach mich sensibel. Er beschützt uns mitsamt unserem Gewissen. Und so, liebe Geschwister, möge es auch unser Gebet sein. Und damit schließe ich, was Charles Wesley gesungen hat, der große Liederdichter der Erweckung im 18. Jahrhundert. Es ist die alte Sprache aus dem 18. Jahrhundert. Aber die Bitte ist immer aktuell. Da sagt Wesley, und das ist eine deutsche Übertragung von einem deutschen Dichter: O, schenke mir ein festes Herz, voll heilger Wachsamkeit, das Sünd verspüret tief wie Schmerz, wie eitel Herzeleid. Schenk mir Empfindsamkeit statt Stolz für Wünsche, die dir fern, wo treuer Wille mir zerschmolz durch Feuer nicht vom Herrn. Lass mich das merken, wenn falsche Wünsche in mir hochkommen. Und dann, dass fern von dir ich nie mehr sei, zu deiner Güte hohn, dass in mir Gott von Schulden frei ein rein Gewissen wohn. Mach es, also dieses Gewissen, mach es des Auges Apfel gleich. O Herr, wenn Sünde naht, der wachsam, schnell und gnadenreich mich lenkt auf deinen Pfad. Mach mein Gewissen sensibel wie ein Augapfel, dass ich immer wieder von dir auf den richtigen Weg gestupst werde und dass ich getrost dir folgen kann in deinem Dienst zu deiner Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.